Medicine. Willkommen bei All About Telemedizin, der Podcast mit Jan Zengel.
Hallo und herzlich willkommen zu All About Telemedizin, dem neuen LinkedIn Live und Podcast Format für alle Themen, ja, rund um Digital Health und natürlich Telemedizin. Wir haben heute Folge Nummer 4, die erste Folge im Jahr 2024, und daher an der Stelle auch nochmal alles, alles Gute an alle Zuschauer und Zuschauerinnen für das neue Jahr, vor allem Gesundheit. Und in der heutigen Folge wollen wir auf das Thema Fernbehandlung schauen, also die Behandlung per Videosprechstunde. Wie ist der Status quo? Wie wird sich das Ganze weiterentwickeln? Welchen Impact haben dort auch die neuen Digitalgesetze? Und hab da einen tollen Gast heute mit dabei, der seit vielen, vielen Jahren auch an vorderster Front mal die Telemedizin in Deutschland mit etabliert. Herzlich willkommen, Benedikt.
Hallo Jan, vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich wirklich sehr. Auch von meiner Seite nochmal ein frohes und natürlich auch vor allem gesundes neues Jahr. Am 19. Januar darf man das, glaube ich, noch wünschen. Vor allem an dich und natürlich auch alle, die heute mit dabei sind. Wirklich nochmal auch Kompliment, tolles Format, All About Telemedicine, das du hier auf die Beine gestellt hast. Hab mich sehr über die Einladung gefreut. Und wie du schon einleitend gesagt hast, das wird wirklich spannend. Es steht uns ein tolles Jahr bevor mit vielen Chancen und Herausforderungen. Und deshalb freue ich mich heute, dass wir gemeinsam den Auftakt deines Podcasts machen.
Ja, freue mich wirklich sehr, und wir wollen das wie auch in den vergangenen Folgen interaktiv gestalten. Das heißt, wir wollen gerne in Interaktion kommen mit allen denen, die jetzt zuhören oder zuschauen. Das heißt, stellt eure Fragen direkt in die Kommentare. Wir werden das im Verlauf der weiteren Diskussion mit aufnehmen und auch einfließen lassen. Wir wollen heute inhaltlich einsteigen. Zum einen Teleklinik beleuchten, ja, seit 2015 am Markt, bin ich einer der Pioniere im Bereich Telemedizin und auch Fernbehandlung. Da auch ein Stück weit hinter die Kulissen gemeinsam mit Benedikt schauen, ja, was ist eigentlich die Teleklinik, was macht sie besonders, und natürlich dann auch die Fragestellung, wie stellt ihr euch für die Zukunft aus, ja, wie, welche Themen sind für euch relevant, und gerade eben auch vor dem Hintergrund der Digitalgesetze, wo ja auch Themen wie integrierte Versorgung, Vergütung von Videosprechstunden, all diese Themen durchaus ja auch sehr präsent sind. Und insofern, Benedikt, ja, lass uns vielleicht direkt auch mal hier reinstarten in die Themen. Und wir wollen ja nicht nur über Inhalte sprechen, sondern auch Persönlichkeiten in diesem Podcast vorstellen. Von daher vielleicht einfach mal zwei, drei einleitende Sätze auch noch zu dir und zu deinem Hintergrund und warum bist du jetzt schon so viele Jahre auch im Bereich Digital Health und Telemedizin aktiv?
Ja, cool. Da erzähle ich natürlich gerne ein bisschen was. Vielleicht für den einen oder anderen ja interessant, wie ich den Weg in den Digital Healthcare-Bereich gefunden habe. Ich habe damals nach meinem Wirtschaftsingenieurwesen-Studium eigentlich gedacht, ich starte im Bereich Automobilbranche oder Unternehmensberatung durch, und habe damals aber direkt so mit Anfang 20 auch gemerkt, oh, das ist vielleicht noch nicht ganz das Umfeld, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich sage, da will ich mein Karrierepfad einschlagen, und hatte dann das Glück, dass im Freundes- und Bekanntenkreis viel aktive Gründer- und Startup-Szene unterwegs war, und dort konnte ich dann recht schnell meine Leidenschaft und auch wirklich meine Euphorie und auch mein Know-how im Bereich digitales Wachstum, digitales Marketing und auch digitale Produkte entwickeln. Habe mich dann ein bisschen im Bereich Fast Moving Consumer Good ausgetobt, ja, viel E-Commerce gemacht, waren auch damals so vor gut 10 Jahren alles neu, ja, auf Google mal eine Anzeige schalten, total spannend damals. Und in der letzten Station dort war ich im Oral Care Bereich tätig. Ja, und da habe ich eben schon so ein bisschen in diesen Health-Bereich einschnuppern dürfen. Und ich habe mich schon immer ein bisschen dann die Frage gestellt, ist das Umfeld, in dem ich wirklich den größten Impact habe, wo ich wirklich irgendwie was vorwärts treiben kann und wo auch die Zeit am besten eingesetzt ist. Und wir haben ja in den letzten Jahren so eine World of Instant Everything geschafft. Ja, Digitalisierung, technologischer Fortschritt hat in so vielen Bereichen ja wirklich Dinge verändert, sei es im klassischen Konsumbereich, Mobility, Finance. Ja, wir können inzwischen innerhalb von wenigen Minuten komplett digital ein Konto eröffnen. Aber, und ich glaube, da sind wir uns auch einig, im wahrscheinlich wichtigsten Bereich, im Bereich der Gesundheit, da hat der Einzug und dieser Fortschritt halt noch nicht ganz so stattgefunden. Und dann hatte ich Glück, die Katharina Jünger kennenzulernen, die die Teleklinik damals auch gegründet hat und die mich damals einfach wirklich begeistert und angesteckt hat, zu sagen, hey, wir wollen die Telemedizin und den Online-Arztbesuch in Deutschland mit nach vorne bewegen, Teil davon sein. Und ja, wie du sagst, jetzt bin ich seit über 5 Jahren dabei, inzwischen in der Rolle als Geschäftsführer für den Bereich der Patientenseite verantwortlich. Auf unserer Plattform haben wir sowohl überwiegend oder eine unserer Kernzielgruppen sind Patienten, aber auch eben Ärzte, die wollen wir ja zusammenbringen. Und so sind wir auch aufgeteilt. Ja, eben bei mir der Verantwortungsbereich der Patientenseite. Das sind so die Verantwortungsbereiche, wirklich neue Menschen in Deutschland für Telemedizin begeistern. Natürlich aber auch dann die Patientenprodukte zu entwickeln und strategische Partnerschaften. Genau. Und so bin ich bei der Telemedizin und immer noch mit voller Euphorie und Tatendrang dabei.
Ja. Ja, vielen Dank für die Einblicke. Es war wirklich sehr spannend, zumal ja das Feld zum Digital Health auch jetzt sich weiter beschleunigt, neue Geschäftsmodelle entstehen und insofern es ja nicht den klassischen Karrierepfad dahin gibt. Ja, auch im Medizinstudium spielt digitale Medizin nach wie vor leider noch eine untergeordnete Rolle. Das heißt, de facto sind eigentlich irgendwie alle, die sich mit diesem Thema heute beschäftigen, mehr oder weniger ja auch Quereinsteiger, einfach weil es ein ganz neues Feld ist, was wir hier gemeinsam bespielen. Und nun gehört ihr zu DocMorris, seit 80 Mitarbeiter. Das hat mich wirklich überrascht, die Info auch aus dem Vorgespräch. Lass uns wirklich ein bisschen mal den Vorhang aufmachen und hinter die Kulissen der Teleklinik schauen. Also ich glaube, es ist für viele ein Begriff. Und was macht ihr sozusagen tatsächlich? Was gehört alles am Ende auch dazu?
Ja, absolut. Vielleicht erstmal so ein bisschen auch wirklich in die Unternehmensperspektive rein. Was macht uns aus? Und wie du gesagt hast, so das Thema Quereinsteiger, welchen Background hat man eigentlich, ist auch bei uns natürlich ein Thema. Wie du sagst, wir sind über 80 Mitarbeiter, 86 ganz genau. Und klar, das ist letzten Endes auch das Herzstück der Teleklinik. Vom Background haben wir überwiegend einen Product- und Tech-Fokus. Ja, also fast die Hälfte der Mitarbeiter kommen aus dem Bereich. Und dort glauben wir auch, dass wir am meisten vorwärts bringen können. Ja, dass wir wirklich als Digital Enabler helfen können, digitale Versorgungspfade zu entwickeln und dann auch eben anzubieten. Was auch, glaube ich, ganz spannend ist, und das siehst du auch heute, Homeoffice, wir sind eine Full Remote Company, das haben wir damals während der Pandemie so entschieden, und das passt einfach auch sehr, sehr gut in unsere Kultur und DNA. Ja, Fernkommunikation ist für uns quasi jeden Tag erlebbar. Wir wissen ganz genau, wie wichtig es ist, dass ja das Videogespräch zum einen gut stattfinden kann, aber auch was Usability angeht, ja, dass man wirklich remote ein gutes Arbeitssetup hat. Und das versuchen wir dann natürlich eben auch im Bereich der Telemedizin möglich zu machen. Und so haben wir wirklich ein richtig, richtig starkes Team, viele Überzeugungstäter, die mit hohem Durchhaltevermögen, starken Ownership-Gedanken und wirklich einem vollen Commitment jeden Tag eine tolle telemedizinische Experience für Patienten und Ärzten zu schaffen bei der Sache sind. Und das macht mir jeden Tag wirklich extrem viel Spaß. Was machen wir jetzt eigentlich jeden Tag? Und ich glaube, das ist ein großes Thema, Telemedizin. Aber ich versuche es mal ein bisschen einfach zu formulieren. Wir sind eine Telemedizin-Plattform, die eben Ärzte und Patienten primär die Möglichkeit über die Videosprechstunde für einen Online-Arztbesuch ermöglicht. Und wenn man so die klassische Journey bei uns durchlebt, dann kann eben der Patient einen Termin vereinbaren, der Arzt kann den per Videosprechstunde durchführen und anschließen. Und das haben wir auch gelernt, ist es eben sehr, sehr wichtig, dass alles rundum auch wie in der Versorgung vor Ort möglich ist, also auch eben medizinische Dokumente dazu gehören. Das heißt, der Arzt kann eben auch Arztbrief, Krankschreibung, auch zum Beispiel eine Kindkrank-AU und auch die Form der elektronischen Rezepte ausstellen. Und der Fokus unserer Plattform liegt dabei auf dem niedrigschwelligen Zugang für den Patienten. Ja, also wirklich eine On-Demand-Plattform. Ja, der Patient hat eben hier die Möglichkeit, zu Zeiten, wenn er ärztliche Hilfe sucht, bei uns einen Arzt zu finden und auf der Ärzteseite wirklich einen freien und flexibel integrierte Nutzung in den Praxisalltag. Das ist vielleicht ganz wichtig, über die Teleklinik-Plattform oder die Teleklinik-Plattform wird ausschließlich von niedergelassenen deutschen Ärzten mit Kassensitz aus der Praxis heraus verwendet. Und das ist eben ganz wichtig. Hier versuchen wir, eine integrierte Nutzung zu ermöglichen, eine additive Nutzung zu ermöglichen. Und gleichzeitig, das ist so ein bisschen unsere Mission auch auf der Ärzteseite, wir wollen Telemedizin überraschend einfach machen für Ärzte. Ja, Ich hab damals in der Gesundheitsbranche sehr, sehr schnell entdeckt, dass Digitalisierung eher negativ behaftet ist, ja, meistens, dass man meistens das Ganze mit vielen Aufwänden und auch nicht unbedingt mit Effizienzgewinnen aktuell verseht. Und das versuchen wir genau anders zu machen, indem wir wirklich sehr, sehr hohe Ansprüche an die Usability unserer Produkte haben, ja, dass wir wirklich sagen, das muss intuitiv sein, das muss Spaß machen, wo man wirklich so einen Wow-Effekt hat, wenn man ein digitales Produkt nutzt. Und da sind wir jeden Tag dran und versuchen eben möglichst viele digitale Versorgungspfade umzusetzen.
Ja. Nun sind ja die Wartezimmer de facto eigentlich voll, ja, bei den Ärztinnen und Ärzten. Ist ja nicht so, dass die jetzt auf neue Patienten warten. Wie gelingt euch das denn aber trotzdem, niedergelassene Ärztinnen auch mal dafür zu motivieren, zu begeistern, mal Teleklinikangebot dabei zu sein, weil es ja tatsächlich erstmal per se, so scheint es zumindest, ein zusätzlicher Aufwand ist, eben Patienten dann noch mal neben dem Praxisbetrieb zu betreuen.
Genau, und das ist genau die große Aufgabe, also das ist genau richtig gesagt, dass man erkennt, dass es eben nicht zusätzlicher Aufwand ist, sondern dass es eben, wie du gesagt hast, die Arztpraxen sind voll, jeder ist am Anschlag und wir wollen eben mit unserer Plattform schaffen, dass man mehr oder effizienter behandeln kann, ja, dass man die Zeit, die man behandelt, besser nutzen kann. Ich glaube auch diese Woche oder auch die letzten Tage hat Karl Lauterbach auch viel in die Richtung kommuniziert, wirklich die Arztpraxen zu entlasten mit beispielsweise niedrigschwelligen Themen wie Rezeptverlängerungen, Krankschreibungen und so weiter. Und dort müssen wir wirklich, klar, das ist dann, wir müssen mit den Ärzten in Austausch treten und ihnen unsere Lösung vorstellen. Sehr niedrigschwellig, das ist extrem wichtig, ohne große Commitments Richtung, man braucht hier ein Onboarding von Wochen und dergleichen und man muss sich feste Zeiten vornehmen, sondern wirklich die Obrigkeit bei den Versorgern lassen und ihnen eben die Plattform als Instrument zur Verfügung geben. Das funktioniert dann sehr, sehr gut und so können wir eben Ärztinnen und Ärzte gewinnen, die das dann eben in den Praxisalltag integrieren, weil es dann eben wirklich eine Effizienzgewinnung ist, die man dadurch hat. Ja, und das versuchen wir dann erlebbar zu machen.
Ja, das die KBV hat jetzt das aktuelle Praxisbarometer, glaube ich, jetzt die Tage veröffentlicht, also den Stand der Digitalisierung in den Praxen, repräsentative Umfrage, auf mehrere tausend Praxen teilgenommen und das Ergebnis war 37% der Praxen, die teilgenommen haben, nutzen heute die Videosprechstunde, also mal knapp ein Drittel. Ist leider nicht nachgefragt worden, immer wie regelmäßig, aber zeigt ja auch, immer der große Wegstrecke liegt noch vor uns. Tatsächlich, was mich überrascht hat, ist, dass die Videosprechstunde häufiger genutzt wird als die Online-Terminvereinbarung. Die war prozentual etwas darunter vertreten. Das zeigt, glaube ich, auch, dass das gerade für die Behandlung und auch für die Patientenbindung eben ein sehr, sehr starkes Instrument dann auch ist.
Total. Spannend, also das ist auch für mich eine neue Zahl, dass eben die Videosprechstunde häufiger genutzt wird wie die Terminvereinbarung. Aber wie du sagst, ich glaube, es ist dann auf beiden Seiten wirklich, wenn es dann stattfindet, ein tolles Erlebnis und das können wir dann eben auch sehen. Also wenn wir eben schaffen, Patienten dafür zu begeistern, dann kommen die wieder. Ja, dann sagen die, hier habe ich gelernt, für den Use Case ist das eine tolle Ergänzung. Ich schätze die Convenience. Ich kann Wartezeiten vermeiden, ich kann Ansteckungsgefahr vermeiden, ich kann auch vielleicht außerhalb der normalen Öffnungszeiten, also auch das Thema Wochenende ist ja dann, ist, oder auch Randzeiten ist ein Thema. Wir wissen zum Beispiel auch von Nutzerbefragungen, dass bei uns auch ganz viele Nutzer gar keine Anlaufstelle haben, ja, dass sie wirklich sagen, hey, ich habe vielleicht gar keinen Hausarzt, ja. Wir haben auch und das ist ja auch das Schöne heutzutage, wir leben in einer Zeit, wo man viel auch eben flexibel an verschiedenen Orten unterwegs sein kann, arbeiten kann von verschiedenen Orten, wo man vielleicht auch dann in dem Moment gar nicht weiß, hey, wo kann ich denn jetzt für dieses Thema hin? Und da wird dann eben auf Patientenseite oft die Teleklinik oder unsere Telemedizin-Plattform entdeckt oder auch das Angebot der Teleklinik über Partnerkooperationen und wird dann eben genutzt. Und wenn man dann mal erlebt, hey, das funktioniert einwandfrei und sowohl technisch als auch ich habe eine Krankschreibung, die eben im System gültig ist, dann führt es zur Wiedernutzung. Und das Gleiche eben auf Ärzteseite. Ja, wenn wir es schaffen, mal über diese Schwelle zu springen, eben Telemedizin kann überraschend einfach sein, kann Spaß machen und kann wirklich ergänzend genutzt werden und nicht additiv, dann funktioniert das eben sehr gut und dann wird es auch eingesetzt. Und da fand ich auch, wenn wir schon bei unserem Gesundheitsminister sind, ich glaube, ganz, ganz wichtiges Thema, wieder die Verantwortung da zu den Versorgern zu geben. Ja, das ist vielleicht ganz witzig oder ganz, ganz interessanter Wert. Unsere Ärzte sind im Schnitt über 51 Jahre. Und wenn ich das, wenn wir über diesen Fakt reden, dann ist es oft so, dass viele erstmal denken, ich dachte eher, dass die jüngeren Versorger eher auf der Teleklinik aktiv sind. Und wir sehen eben, dass eben vor allem erfahrene Ärzte, die selbst eben sehr gut einschätzen können, wie sie wann behandeln, Telemedizin gerne nutzen. Ja. Und ich glaube, da sind wir wirklich auf einem guten Weg, wenn wir diese Entscheidungsfreiheit da Richtung Versorger wiedergeben.
Ja. Du hast gerade das Thema Durchschnittsalter bei den Ärztinnen angesprochen. Auf der Patientenseite besteht ja gemeinhin immer wieder sozusagen das Vorurteil, Telemedizin, das ist was für junge, digital affine Menschen, die in Städten wohnen. Die Vorteile der Telemedizin, gerade dann vielleicht auch für ältere, multimorbide Patienten, die auch auf dem Land leben, die profitieren davon nicht. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht jetzt? Also wenn ich mich recht erinnere, habt ihr jetzt auch die Millionenmarke an Fernbehandlungen letztes Jahr geknackt. Wie setzen sich eure Patientenkohorten zusammen? Kannst du da ein paar Einblicke geben?
Ja, total. Ist auch, schauen wir uns natürlich regelmäßig an und finden wir spannend. Per se, glaube ich, ist es schon mal so, dass wir auch denken, dass Telemedizin eben für jeden da sein soll und muss und wirklich Barrierefreiheit extrem wichtig ist. Ja, und wir versuchen unsere Produkte so einfach in der Usability wie möglich zu gestalten. Wenn man jetzt eben so unsere Patientenkohorten oder die Nutzer der Teleklinik-Plattform anschaut, dann sieht man wirklich tatsächlich einfach erstmal so eine klassische Pyramidenverteilung. Ja, das ist, glaube ich, auch normal. Es gibt eine breite Nutzerschaft in so einer Altersgruppe 25 bis 40, digitale First Mover, Digital Natives, die einfach auch im Alltag Convenience schätzen, und dann eben der nächste Schritt, hey, jetzt gibt's hier ein Gesundheitsangebot, das in einer ähnlichen Kerbe unterwegs ist, gerne nutzen. Wir sehen aber, und das ist eben auch spannend, da hört es nicht auf, sondern wir sehen wirklich eine Verteilung bis eben auch, dass wir Patienten und Patientinnen auf der Plattform haben, 80 Jahre plus. Ja, und das Spannende ist eben, dass wir durchaus sehen, in der Erstansprache oder in der Aktivierung und in der Gewinnung für Telemedizin können wir unten natürlich schneller wachsen. Ja, das ist dort einfach, fühlt sich natürlicher an, eine App runterzuladen für diese Nutzerschaft, und das funktioniert sehr, sehr gut. In der älteren Patientenkohorte sehen wir aber, dass dann die Nutzung wirklich deutlich, deutlich stärker stattfindet. Ja, also wenn wir eben hier dann über Aufklärung für Telemedizin begeistern können, merken wir, dass es wirklich einen großen Mehrwert stiftet. Ja, eben zum Beispiel, wir haben es gesagt, Anfahrtswege, die sich gespart werden können. Und wenn man das dann mal abwägt, wie aufwendig ist es, sich vielleicht in ein digitales Produkt einzuarbeiten oder das kennenzulernen, im Vergleich zu, ich muss jeden Tag mühsam oder nicht jeden Tag, aber wöchentlich oder einmal im Monat über eine Stunde Anfahrtsweg hin und zurück auf mich zu nehmen im hohen Alter, dann merken wir eben, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ein wichtiges Puzzleteil, das in der Telemedizin hier sicherlich auch noch gefehlt hat, ist natürlich das digitale Rezept, ja, das wirklich jetzt natürlich auch nochmal ein Knotenlöser werden kann, vor allem eben auch, wie du gesagt hast, für chronische Erkrankungen. Das war sicherlich eben noch ein fehlendes Element, und da sind wir jetzt auch sehr, sehr gespannt und natürlich mit viel Euphorie ins neue Jahr gestartet, wie sich eben die telemedizinische Nutzung dadurch jetzt entwickelt. Das war natürlich auch ein Feedback, das wir auf der Plattform häufig gehört haben, dass das noch ein fehlendes Puzzleteil ist. Genau.
Ja, ja. Und jetzt sind ja auch schon die ersten Fragen gekommen, und also auch vielen Dank dann nochmal für die Einblicke zu den Patienten. Und mal eine Frage zielt auch direkt darauf ab. Vielen Dank, Denise, an der Stelle, dass du dich hier auch beteiligst an der Diskussion. Die Frage lautet, plant ihr langfristig euer Angebot auszubauen und anderes Fachpersonal wie Physiotherapie oder Logopädie, also mal Heilmittelerbringer, dann auch am Ende sozusagen mit anzubieten beziehungsweise entsprechende Angebote zu machen?
Ja, also langfristig, klar, wir sehen uns eben als Plattform und versuchen, unterschiedlichste Akteure miteinander zu verbinden. Und der technologische Ansatz, den wir auf der Plattform entwickelt haben, der ist eben natürlich auch für andere Fachrichtungen möglich, ja. Aktuell glauben wir eben, und da liegt auch unser Fokus, dass es kurz- und mittelfristig eben für uns eben erstmal ein großer Schritt wäre, wenn wir es schaffen, eine deutliche Senkung vermeidbarer Praxis Praxisbesuche zu ermöglichen in den Hausarztpraxen. Trotzdem soll die Behandlung über die Praxis stattfinden, aber eben, dass dieser vermeidbare Praxisbesuch vor allem im allgemeinmedizinischen Bereich erstmal ein großes Thema ist, eben wie auch beispielsweise Krankschreibungen, Rezeptverlängerung und so weiter. Und da wollen wir 2024, nachdem ja auch letztes Jahr so ein bisschen eine Stagnation stattgefunden hat in dem Bereich, wirklich wieder zeigen, hier geht was nach vorne. Hier kann die Telemedizin wirklich einen relevanten Impact haben. Und da versuchen wir einen Teil dazu beizutragen. Aber sicherlich, wir sind da total offen und wir freuen uns auch immer in den Diskurs zu gehen und uns auszutauschen, über neue Use Cases nachzudenken. Genau dafür ist ja auch der Plattformgedanke da. Wir versuchen digital zu enablen können sicherlich eben nur gemeinsam telemedizinische Angebote gestalten. Deshalb also langfristig auf jeden Fall, erstmal kurz- und mittelfristig sind wir jetzt erstmal in dem Bereich der Allgemeinmedizin und den niedrigschwelligen Primary Care Medizin tätig.
Ja. Also die Heilmittelerbringer dürfen ja tatsächlich auch seit 22 digital behandeln mit dem Einsatz von zertifizierten Videosprechstunden und auch da sieht man, glaube ich, das ist eben nicht so einfach getan, indem man sich nur Technologie holt. Dahinter liegt natürlich auch ein Change-Prozess in den Praxisabläufen, die damit einhergehen müssen. Und da hat natürlich jetzt die Hausärzte schon auch etwas mehr Zeit, sich mal damit auseinanderzusetzen. Haben sicherlich auch, wenn wir da noch nicht mal, glaube ich, an der Stelle sind, die wir uns alle wünschen, eine auch adäquate Vergütung für telemedizinische Leistungen. Und das bringt uns vielleicht auch zu dem zweiten großen Punkt, über den wir heute sprechen wollten, nämlich die neuen Digitalgesetze, die zum einen natürlich eine deutliche Beschleunigung hoffentlich mal telemedizinischer Enabler mit sich bringen. E-Rezept hast du gerade angesprochen, elektronische Patientenakte ist auch immer ein ganz wesentliches Puzzlestein im Bereich der Telemedizin. Und auf der anderen Seite natürlich auch Fragestellungen rund um Limitierung, ne, aktuell die 30%-Regelung bei den Videosprechstunden und auch entsprechende Abschläge im Rahmen des EBM-Katalogs im Vergleich zu Vorortleistungen. Also das hat ja Leistungserbringer, Versorger jetzt nicht motiviert, sich sehr intensiv mit dem Thema Telemedizin zu beschäftigen und dann vielleicht auch die Investments zu machen, um in der eigenen Praxis die Prozesse anzupassen. Wie blickt ihr auf diesen ganzen Teil? Weil in Summe war das ja in den letzten Jahren ein super schwieriger Markt, ne? Also de facto mit Krüs, eines der am besten finanzierten Digital Health Startups Europas, hat sich aus dem deutschen Markt zurückgezogen. Zava hat das Fernbehandlungsangebot eingestellt. Fernarzt jetzt zum Ende letzten Jahres. Also de facto seid ihr eigentlich einer der letzten Player, die hier übrig geblieben sind. Und was war euer Erfolgsrezept und vor allen Dingen, was glaubt ihr, welchen Einfluss hat dann jetzt sozusagen auch, haben die Digitalgesetze da auch auf den Markt?
Ja, sehr spannend. Sind auch einige Themen jetzt natürlich dabei. Also prinzipiell fanden wir es natürlich auch erstmal schade, dass Akteure rausgehen. Ja, wir glauben, es braucht jeden, der in dem Bereich nach vorne geht und eben dabei hilft, Telemedizin, Menschen für Telemedizin zu begeistern. Und auch, wie du es richtig gesagt hast, 2023 war eigentlich ein bisschen ein Downer, nachdem man eigentlich das Gefühl hatte, die Pandemie war so wie so eine Art Knotenlöser, ja, wo man wirklich gedacht hat, jetzt ist viel auf den, oder jetzt ist richtig Wind in den Segeln und jeder hat verstanden, dass Telemedizin sehr, 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 sehr wichtig und notwendig ist. Ich glaube aber, und auch wir blicken da sehr, 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 sehr stark nach vorne, dass jetzt wirklich auch in dieser Zeit, wo es irgendwie wie so eine Art Leerlauf ein bisschen gewirkt hat und das ja auch die Nutzerzahlen gezeigt haben, vieles auf den Weg gebracht worden ist. Ja. Und wenn wir eines bei der Teleklinik auch gelernt haben und auch ich im Bereich, wir nennen das bei der Teleklinik Persistency, aber dass man wirklich auch dranbleiben muss, ja, und dass man eben das große Ganze im Blick behalten muss. Und da glauben wir, sind jetzt viele Initiativen auf den Weg gebracht, viele Weichen gestellt und glauben, dass jetzt dieses Jahr auch wieder das Schwungrad Digital Health richtig in Fahrt kommen kann. Und unser Ansatz, und ich glaube, das ist aber auch das, wieso unser gewisses Erfolgsrezept ist eben, dass wir uns schon wirklich als Teil des Systems sehen und als Plattform. Ja, wir versuchen hier wirklich mit den Akteuren zusammen Behandlungsstrecken zu bauen. Und ich glaube, das ist ein großer Schlüsselerfolg. Eine zum Beispiel weil ich es ganz gerne einfach konkret mache, weil das ist auch, was wir wirklich im Alltäglichen machen. Wir versuchen, klare Use Cases zu schaffen. Ist ein Use Case ist beispielsweise unser Darmkrebs-Früherkennungspatientenstrecke, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben, wo wir wirklich zusammen mit verschiedenen Akteuren am Markt eben eine Lösung angeboten haben. Und zwar ist das die Plattform Das Lab, ja, die eben wirklich führend ist im Bereich Home-Tests, die eben eine Plattform für verschiedene Laboranbieter geschaffen hat, und dann die Teleklinik. Und da haben wir letzten Endes erklärt, klar, Darmkrebsfürsorge ist extrem wichtig und extrem spannend. Ich glaube, einer der Bereiche, wo die Mortalität mit rund 39% sehr, sehr hoch ist und deshalb auch frühe Erkennung als wichtigste Maßnahme hier letzten Endes für die Bekämpfung gilt. Und wir haben gelernt zusammen mit Das Lab, dass der Grund für die schlechte Nutzung oft eher das Zeitintensive ist, ja, dass man wirklich von dem Arzt Termin buchen bis hin dann mehrere Besuche vor Ort plus der emotional belastende Faktor eben sehr, sehr schwer ist. Und dann haben wir zusammen mit einem Kostenträger, einer Versicherung uns überlegt, wie könnte so eine nahtlose Patientenreise aussehen und konnten die dann eben auf unserer Plattform umsetzen, bilden letzten Endes diese Patientenreise auf der Teleklinik-Plattform um und haben hier die Möglichkeit, eben diesen Home-Test nach Hause zu bestellen, das Ergebnis digital zu halten, telemedizinische Betreuung zu erhalten und das Ganze eben als Teil der Versorgung der Versicherung, der wieder BKK in dem Fall. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen unser Erfolg. Wir versuchen eben mit den verschiedenen Akteuren Lösungen zu finden und die dann auch gemeinsam auf die Straße zu bringen. Und ich glaube, da ist auch ein großes Punkt, wenn wir das jetzt alleine versuchen würden, dann schwierig, erstmal Mitglieder dafür zu begeistern oder Nutzer zu begeistern. Die Vivida BKK hat aber natürlich Mitglieder und hat hier die Kanäle, eben entsprechend eine Nutzerschaft zu finden. Schwierig wäre es auch, das Ganze in einer guten Geschwindigkeit mit nur einem Labor anzubieten. Aber das Lab als Laborplattform hat eben hier den Supply, um da wirklich tolle Service-Levels anzubieten. Und wir haben eben die digitale Plattform, die das miteinander verknüpfen kann. Und so haben wir es über die letzten Jahre geschafft, wirklich gute Patientenreisen anzubieten.
Ja, vielen Dank auch für das konkrete Projekt. Also der Podcast hat ja auch das Ziel, wirklich die Projekte, die schon in der Praxis sind und laufen, denen auch ein Gesicht, eine Bühne zu geben, damit wir tatsächlich auch sehen, Telemedizin, Digital Health, das kann funktionieren. Und ich glaube, was du gerade an dem Beispiel auch schön rausgearbeitet hast, es ist eine Zusammenarbeit von Spezialisten notwendig. Ja. Die Regulatorik ist komplex, die Technologie ist komplex, die Operations des Ganzen bringt ein weiteres nochmal Komplexitätslayer mit sich. Und ich bin ja ein großer Verfechter von Ökosystemen und dann gibt es Diskussionen, aber Plattform versus Ökosystem. Und ich glaube, es ist gar kein Versus an der Stelle, sondern es wird Ökosysteme ohne Plattform geben und es wird Ökosysteme, die sich um Plattform herum eben dann bilden. Und das ist ja tatsächlich mal eure Antwort auch an der Stelle, wie ihr euch da zukünftig aufstellen und positionieren werdet.
Total. Ja, absolut. Also da haben wir, glaube ich, das gleiche Verständnis für. Ich glaube, wie du auch sagst, es sind inflationär gebrauchte Begriffe, Ökosystem und Plattform. Wir sehen aber auch eigentlich das Zusammenspiel. Ja, wir glauben, dass die Plattform das Medium sein kann, ein wichtiges und zentrales Medium im Ökosystem Gesundheitswesen. Und wenn wir eben über die idealtypische, vollständige digitale Patientenreise nachdenken, dann hast du, wie du genau gesagt hast, wirklich eine hochkomplexe Patientenreise von der ersten Anforderung, gesund zu bleiben, über Versorgung zu finden, bis hin dann Versorgung erhalten und wieder aber auch gesund werden in der Therapie und dann auch noch der ganze administrative Part. Und ich bin da auch stark davon überzeugt, dass es Spezialisten braucht in diesen Bereichen. Ich finde, manchmal lohnt sich auch da natürlich der Blick über den Teich. Und da sieht man ja, eine wahnsinnig große Erfolgsgeschichte in der Welt war ja eigentlich Babylon Health, die wirklich versucht haben, sogar sektorübergreifend diese gesamte Versorgungsstrecke anzubieten. Und war eine riesige Erfolgsgeschichte. Jetzt im Nachhinein sieht man, eigentlich ein bisschen übernommen. Ja, wirklich, ja. Viel versucht, eigentlich versucht, ein eigenes Ökosystem zu schaffen. Und das ist, da glauben wir eben als Teleklinik, dass es besser ist, wirklich Spezialist zu sein. Und wir wollen eben Spezialist als Telemedizin-Plattform sein und da eben unseren Mehrwert bringen und eben in solchen digitalen Versorgungsstrecken dieses Puzzleteil mit einbringen und dann eben verknüpfen. Und ja. Da, glaube ich, sind offene Schnittstellen Interoperabilität extrem wichtig. Und dann kann sowas wirklich sehr, sehr gut funktionieren und dann aber auch eben die Stärke des deutschen Gesundheitswesens ausspielen. Ja, weil es eben so viele gute Spezialisten gibt. Und damit kann man wirklich tolle digitale Versorgungspfade schaffen.
Ja. Also Interoperabilität und Schnittstellen hast du gerade angesprochen. Ich würde sagen, es ist nicht nur wichtig, es ist elementare Grundvoraussetzung, dass es funktionieren kann. Und Digitalgesetz sieht ja zum einen vor, sagen wir, eine Flexibilisierung bei der Limitierung der Videosprechstunden. Also wir werden dann hoffentlich die Möglichkeit haben, also mal Versorger werden die Möglichkeit haben, deutlich mehr als die 30% jetzt umzusetzen. Gleichzeitig soll die Vergütung auch attraktiver werden. Das soll anhand von Qualitätskriterien dann auch bemessen werden. Eins war auch schon direkt im Gesetzestext zu finden, nämlich wie gut sich die Videosprechstunde in Versorgungspfade integriert. Und das greift im Grunde genommen das Thema auf, was du gerade angesprochen hast. Und nun ist es ja aber so, dass tatsächlich ja sehr viele Akteure im Markt auch nicht nur die Steuerungshoheit für sich beeinflussen, sondern auch den Wunsch haben, das Frontend zum Patienten zu sein. Ja. Und da seid ihr ja mit einer starken, ich sag mal, Patientenorientierung auch mit dabei, genauso wie die Kassen, genauso wie die KV'en und mal auch andere Akteure im Markt. Wie siehst du das sozusagen an der Stelle? Ist das ein Widerspruch oder kriegt man das sinnvoll auch im Sinne einer patientenzentrierten Versorgung übereinandergelegt?
Ja, ist eine spannende und wichtige Frage. Wie du sagst, wir haben die Teleklinik Online Arzt App und unser historisch gesehen war es uns erstmal sehr wichtig, hier ein gutes, ausgereiftes Produkt zu entwickeln. Wir haben aber überhaupt keinen Anspruch darauf, dass die Teleklinik Online Arzt der zentrale Anlaufpunkt sein wollen. Das kann in Blau, Grün, Gelb, wie auch immer aussehen. Wir wollen eher als Plattform agieren. Ja, wir wollen eher eben diese Patientenanlaufstellen technologisch enablen. Ja, und das kann das können, wie wir wissen, Versicherungen sein, die eben gerne diese Anlaufstelle sind. Die Terminservicestellen sind super wichtige Akteure. Das kann eine Teleklinik Online-Arzt-App sein, aber es können eben ganz, ganz viele Anlaufstellen sein. Und wenn wir in der Kernüberzeugung eben aktuell davon oder unsere Kernüberzeugung ist, dass die Telemedizin nach vorne muss, dann ist es ja auch ganz wichtig, ja, dass eben viele verschiedene Anlaufstellen für telemedizinische Leistungen angeboten werden. Ja, da glaube ich nicht an eine One-Fits-All-Lösung oder dergleichen, sondern ich glaube, dass es hier eben so bunt der Blumenstrauß dort auch ist, so ist ja auch letzten Endes das Verhalten der Nutzer, ja, und der eine hat eine bessere Bindung zur Versicherung und hat hier die Online-Geschäftsstelle als zentralen Anlaufpunkt, der andere nutzt die 116, 117 und genauso denken wir auch und dort wollen wir wirklich Technologie bieten und unterstützen, wo wir können und so mit unserem Beitrag leisten und die Teleklinik Online-Arzt-App ist eben auch eine Möglichkeit. Aber wir freuen uns genauso, wenn Telemedizin eben auch an einer der anderen Anlaufstellen genutzt wird. Und nur so werden wir wirklich eben schaffen, dass die Telemedizin relevanten Impact haben kann.
Ein weiterer Zugangspunkt in die Telemedizin, physischer Zugangspunkt, ist ja auch im Gesetz verankert mit den Apotheken. Also der gesetzliche Anspruch auf assistierte Telemedizin in der Apotheke. Ich finde es überraschend, dass das in der Diskussion bisher gar keine Rolle spielt, also sich auch die Apotheken da gar nicht so positionieren, den Ball aufgreifen, sagen, ja, wir finden das toll irgendwie, dass wir eine stärkere Rolle auch in der Versorgung einnehmen können. Wie schaut ihr auf das Thema rauf? Also natürlich auch mit Blick auf eure Gesellschafterstruktur, seid natürlich am Apothekenmarkt in Summe per se schon mal viel dichter dran als andere Telemedizinanbieter. Also was ist da euer Blick drauf und wie kann sich sowas auch entwickeln?
Ja, also ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema und auch ich glaube, generell auf bestehende Strukturen zu setzen, ist total notwendig in der aktuellen Situation. Ja, wenn wir wirklich sagen, wir sind jetzt schon an einem Punkt, wo wir eben entlasten wollen und müssen Effizienzgewinne schaffen, dann auf bestehende Strukturen zu setzen, ist, glaube ich, auch der richtige Ansatz. Und dass eben die Vorortapotheken hier einen extremen Mehrwert schaffen und total wichtig in der Versorgung sind, ist, glaube ich, auch ganz absolut klar. auch hier, ich finde es auch sehr interessant, dass das Thema eben noch nicht so groß ist bei uns. In Frankreich passiert dort schon deutlich mehr und auch mehr so dieser Gedanke, wir probieren aus, ja, wir starten jetzt einfach Arztpraxen mit einer Telemedizinbox aus. Und gucken mal, wie das Ganze aussehen kann. Da sind wir auch einfach sehr, sehr gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass mit der Einführung des E-Rezepts jetzt sicherlich einfach erstmal ein großer Teil erstmal auf die Straße kommen muss und das sicherlich auch das ganze Ökosystem eben gerade auf Trab gerade hält. Und das ist auch vollkommen nachvollziehbar, ja, weil das Wichtige ist ja eben auch, dass hier das System gemeinsam für Aufklärung sorgt. Ja, das heißt, jeden Tag sind jetzt neue oder Patientinnen und Patienten in der Praxis oder aber auch in der Apotheke, die eben aufgeklärt werden müssen. Wie funktioniert das mit der EGK-Lösung? Und dann, ja, wissen wir auch, es funktioniert schon sehr viel gut, aber manchmal dann auch nicht. Das heißt, das System ist gerade, glaube ich, richtig am Arbeiten. Und da, glaube ich, kommt eben vielleicht der Bereich dann der telemedizinischen Assistenz in den Apotheken ist gerade einfach noch nicht Prio Nummer 1. Ich glaube aber, dass das durchaus vielversprechend ist. Und auch hier haben wir durchaus Interesse, dass wir vielleicht dann eben mit der Telemedizin-Plattform unterstützen, vielleicht eben auch hier Apotheke, Patient und Arzt auf der Plattform zusammenbringen können. Finden wir super spannend. Ich glaube, wir können da auch sicherlich vielleicht aus der Nutzung Frankreichs dann lernen, wenn es dort schon vielleicht erste Ergebnisse gibt, was hat funktioniert, was sind vielleicht Use Cases, was kann man verbessern, wie stark müssen auch zum Beispiel entsprechende Tools und Applikationen schon vorhanden sein, ja, eben auch reicht die reine Telemedizin über die Videosprechstunde oder wäre es auch total hilfreich, wenn dort vielleicht schon auch in so einer Telemedizinbox auch der Blutdruck gemessen werden könnte und so weiter. Ich glaube, da kann man jetzt eben sehr, sehr viel lernen aus einem Markt, der schon in die Richtung geht. Wir in Deutschland führen jetzt das E-Rezept gerade ein und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und dann wird das sicherlich auch sehr, sehr spannend, ja.
Also vermutlich ist es tatsächlich so, dass wir gerade noch zu viele andere Baustellen haben, um erstmal die Basis hinzustellen, bevor wir dann die nächsten Stockwerke oben drauf bauen. Ja. Also für alle, die es wirklich interessiert, ich kann das wirklich nur empfehlen, einen Blick nach Frankreich zu werfen. Da stehen diese Telemedizin-Kabinen nicht nur in Apotheken, sondern mittlerweile auch in Supermärkten. Ah, und da sieht man, dass es wirklich mittlerweile sehr auch also physische Zugangspunkte eben zu digitalen Leistungen gibt und diese Verzahnung von analog und digital zu hybriden Leistungen, da stehen wir in Deutschland wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang. Und also umso wichtiger, dass wir jetzt hier auch mit den Initiativen, den Digitalgesetzen, dann schnell in die Praxis kommen. Und da liegt ja jetzt mal der Ball auch sehr stark bei der Selbstverwaltung, entsprechend mal für die Vergütungsregelungen, die Quoten und so weiter auch auszuknobeln. Und also ich glaube, da teilen wir alle den Wunsch, dass die Fristen nicht bis zum Maximum ausgereizt werden, sondern mal ziemlich schnell dann auch die Ergebnisse in die Praxis kommen.
Total, ja, bin ich ganz bei dir. Und ich glaube eben auch der Gedanke, dass das E-Rezept beispielsweise hier jetzt eben ein kleiner Knotenlöser werden kann. Das ist genau das Richtige. Mit der Einführung merken wir jetzt, was eben möglich ist, eben solche Themen oder aber auch, wie wichtig die EPA werden kann, weil man merkt, ah, okay, E-Rezept, super, hat schon mal das ganze Thema erweitert, aber so richtig entfalten kann sich's vielleicht dann auch erst über die elektronische Patientenakte. Und da, glaube ich, ist jetzt wichtig, einfach Schritt für Schritt die Themen anzugehen und wirklich nutzbar zu machen.
Ja. Wir kommen so langsam auch zum Ende unserer Session und ein paar Fragen sind hier zwischendurch auch noch reingekommen, die wir gerne noch mit aufgreifen. Der André hat mal um mehr Infos zu Abrechnungsfragen gebeten. Und das ist ja ein spannender Teil, auch nochmal aufgreifend, das, was wir so mal eingangs diskutiert haben. Das sind ja keine Angestelltenärzte bei der Teleklinik, sondern ihr arbeitet mit Partnerärzten, die eine eigene Niederlassung haben und Kassensitz zusammen. Und nun ist es gleichermaßen ja so, der EBM-Katalog für telemedizinische Leistungen, der ist jetzt nicht so wahnsinnig attraktiv, sondern dass da auch sehr viel im Rahmen der Regelversorgung passiert. Und vielleicht kannst du da nochmal auch einen Einblick geben, wie ihr da gerade auch die Verträge mit den Kassen schließt und wie generell sozusagen die dann auch am Ende abgerechnet wird, sowohl zwischen Praxis und KV und vielleicht auch zwischen Patient und Teleklinik.
Ja, also es ist, glaube ich, wie du gesagt hast, hier ist wirklich der Blick in die Arztpraxis auch vor Ort letzten Endes relevant. Wir sehen genau das Gleiche oder die gleiche Verteilung wie auch in der gesamten deutschen Population. Also wirklich über die Teleklinik-Plattform haben wir eine überwiegende Nutzung oder eine quasi in der Regelversorgung, ja, also in der pauschalen Anwendung der Regelversorgung. Und dann haben wir eben auch noch Nutzer, die und Patienten, die eben privat versichert sind oder eben die Teleklinik als Selbstzahlerleistung wahrnehmen wollen. Und dann findet das ganz, ganz klassisch eben wie in der Regelversorgung statt. Ja, darüber hinaus bin ich bei dir, ist relativ wenig möglich und das ist sicherlich auch ein wichtiges Thema, um Telemedizin noch attraktiver zu machen, das Thema Vergütung und wie schafft man es Ärzte das Thema eben auch noch interessanter zu machen, und Vergütung ist da immer ein relevanter Punkt, aber bei uns ganz normal eben die Regelversorgung, und das ist uns auch ganz wichtig, ja. Du hast eingangs ja auch den Wettbewerb genannt. Wir wollen keine Selbstzahlerleistung letzten Endes anbieten. Ja, wir glauben nicht daran, dass Telemedizin eine Selbstzahlerleistung ist, die man sich beispielsweise in einem Zusatztarif oder dergleichen hinzukaufen kann oder weil man jetzt sagt, mir ist jetzt die kürzere Wartezeit x Euro wert, sondern wir glauben stark daran, dass Telemedizin eben im System unterstützen kann und Effizienz gewinnen kann und deshalb auch eben in der Regelversorgung möglich. Und die Abrechnung erfolgt dann ganz normal eben über die KV'n.
Ja, und ergänzend dazu habt ihr auch Selektivverträge mit verschiedenen gesetzlichen Krankenversicherungen geschlossen, einfach um da auch nochmal eine gewisse Attraktivität sicherlich zu schaffen in den Abrechnungsmöglichkeiten, weil schlussendlich gelingt es sonst ja auch nicht ausreichend, mal ärztliche Ressourcen dann bereitzustellen. Also das muss ja auch finanziell ausgewogen sein, ansonsten ist eigentlich einfach auch nicht attraktiv genug dann für die Praxen, dort mitzumachen.
Selektivverträge, glaube ich, sind auch darüber hinaus, wenn Versicherungen eben sagen, sie wollen bestimmte ein Service-Level, ja, sie wollen wirklich ihren Mitgliedern, auch da gibt's ja super spannende Insights letzten Endes, wie viele medizinische digitale Angebote stehen überhaupt den Mitgliedern dann zur Verfügung, ja, und wenn dort einfach eine Versicherung sagt, wir wollen Telemedizin stark nach vorne treiben, wir wollen es aber auch beispielsweise in unsere Online-Geschäftsstellen-App integrieren, und ihr hier zum Beispiel einen nahtlosen Übergang schaffen, ja, eben auch beim Thema wieder Interoperabilität und Schnittstellen, ja, dass man nicht unterschiedliche Logins braucht und dergleichen, dann genau sind wir auch natürlich stark aktiv in dem Bereich und arbeiten sehr, sehr gerne mit den Versicherungen zusammen. Und das ist auch ein wichtiges Puzzleteil. Ich glaube auch da, umso oft, ich glaube, es ist wichtig, das deutsche Gesundheitssystem macht auch einiges gut. Im Bereich Digitalisierung sind halt viele Länder schon teilweise einen Schritt weiter. In der Schweiz sehr, sehr spannend natürlich auch zu sehen, dass hier die Versicherungen teilweise eben schon auch reduzierte Beiträge anbieten, wenn eine telemedizinische Leistung zuerst angelaufen wird, ja, weil man dadurch einfach erkannt hat, es können unnötige weitere Behandlungen beispielsweise vermieden werden. Also ich glaube, da ist auch noch sehr, sehr viel Potenzial drin und sehr viel Dynamik, aber ist auch ein wichtiges Thema für uns und hilft natürlich eben durch den Zugang dann der Versicherungen zu ihren Mitgliedern wirklich Menschen für Telemedizin zu begeistern.
Ja. Und gleichzeitig ist es so, die gesetzlichen Krankenversicherungen und natürlich auch die PKV nutzen auch viel stärker Routinedaten, die aus der Versorgung entstehen, analysieren die und schauen halt, gibt es dort möglicherweise Muster, können wir auch steuernd einwirken, gezielte Versorgungsangebote für unsere Versicherten zu machen. Und auch dort merken wir jetzt eine Zunahme oder sehen wir auch eine Zunahme an telemedizinischen Angeboten im Markt. Also nicht nur sozusagen das Thema On-Demand, sondern auch wirklich gezielt Angebote zu machen und dann eben auch die passenden Versorger eben mit dazu zu nehmen. Das wird sicherlich auch in den nächsten 2-3 Jahren noch deutlich mehr an Fahrt aufnehmen.
Ja, auch personalisierte Versorgungsstrecken dann. Ja, es gibt natürlich Versicherungen, die eben zum Beispiel den Fokus speziell für Eltern haben und Familien, ja, und die eben sagen, genau hier wollen wir eine telemedizinische Leistung dann anbieten, die ganz genau darauf zugeschnitten ist und hier einen Mehrwert schafft. Ich glaube, das ist eben ein ganz tolle Möglichkeiten, ja.
Ja. Jetzt kam hier noch eine Frage rein von Franziska, die fragt, wie viele Ärzte habt ihr denn? Weil es natürlich auch wahrscheinlich immer mal wieder Wartezeiten gibt. Ich vermute mal, ihr habt auch so Peaks Mittwoch, Freitag, Wochenende, wo dann vielleicht die Praxen eben nicht mehr offen haben. Ist vermutlich bei euch auch ein bisschen mehr los oder der klassische Montagmorgen nach dem Wochenende. Also wie ist das da? Das seht ihr bestimmt ja dann auch in euren Zugriffszahlen.
Ja, wir sehen da auch eben, hast du genau richtig gesagt, die klassischen Verhaltensmuster Montagmorgen. Ja, da ist der Demand letzten Endes, die Patientenanfragen deutlich stärker auf der Plattform und die Praxen letzten Endes auch stark ausgelastet. Wie auch eingangs gesagt, also wir haben, also es sind ja eben Ärzte, die die Plattform nutzen. Ich glaube, die letzte Zahl, die wir da sind auf jeden Fall über 1000 Kassenärzte, die hier schon über die Plattform oder die Plattform nutzen. Wir versuchen da jeden Tag neue zu begeistern, aber natürlich, Wartezeiten gehören da auch für uns dazu. Das ist vor allem in der Regelversorgung nicht möglich, aber ich glaube, wir können trotzdem eine Art On-Demand-Erlebnis schaffen, indem man zumindest innerhalb von wenigen Stunden oder dann zumindest am nächsten Tag oft einen Termin erhält. Und das sind dann natürlich schon große Vorteile und ein deutlich besserer Zugang, als es teilweise eben auch ist, wenn man auch vielleicht gar nicht weiß, wo kann ich gerade den richtigen Arzt, wer hat vielleicht noch einen Slot frei oder wo kann ich hingehen. Das können unsere Plattform schaffen aber auch andere Plattformen gut am Markt, ja, wirklich eben in bestimmten Gebieten zu zeigen, wo ist denn noch Ärzteverfügbarkeit, ja.
Ja, ich glaube, das ist ja auch ein ganz entscheidender Vorteil von Technologie, dass wir die vorhandenen Ressourcen einfach viel effizienter allokieren und aussteuern können. Und also auch Wartezeiten habe ich heute, auch wenn ich in die Vorortstruktur gehe, ja, also wir waren auch jetzt zwei Kinderkandidaten für den Montagmorgen. Die Schlange ging einmal um den Block beim Kinderarzt. Also insofern gab es dann einen Teil, die gar keine Behandlung mehr gekriegt haben. Und insofern ist das tatsächlich mal Telemedizin sicherlich ein wesentlicher Baustein, um Versorgungslücken zu schließen, ne, oder mal zu verkleinern. Ich glaube, ganz zu schließen wird eine echte Herausforderung, wenn wir auch sehen, wie sich nochmal auch jetzt das Renteneintrittsalter immer näher kommt für ganz, ganz viele Haus- und Fachärzte. Ja, ich glaube, über 30%, wenn die nächsten 5 Jahre in Rente gehen. Also da stehen wir auch als Gesellschaft einfach vor sehr, sehr großen Herausforderungen. Und da wird die Technologie einen ganz entscheidenden Beitrag leisten.
Absolut.
Und insofern, ich glaube, wir haben guten Rundumschlag gemacht heute, Benedikt, über das Thema Telemedizin im Allgemeinen, Teleklinik und Fernbehandlung, vor allem in Deutschland, auch im Spezifischen. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du heute dabei warst, auch so viele Einblicke geteilt hast. Und auch vielen Dank an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, auch für die vielen Fragen, die uns hier erreicht haben. Und in diesem Sinne wünschen wir allen einen schönen restlichen Tag und vorab schon ein schönes Wochenende.
Ja, Jan, hat total Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Ich glaube auch, es war ein guter Rundumschlag. Und du merkst, man kann, glaube ich, in den Themen ganz, ganz tief noch eintauchen. Freue mich auch. Wir sehen uns in Person am Kongress, glaube ich, in über 1,5 Wochen. Dann freue ich mich auf den weiteren Austausch. Genau. Und jetzt schönen Nachmittag noch und schon mal ein schönes Wochenende.
Ja, danke. Und nächste Woche geht's weiter mit der nächsten Folge. Dort werden wir uns dem Thema Telemedizin in der Arbeitsmedizin widmen und haben da einen echten Arbeitsmedizin-Experten dann mit zu Gast. Und in diesem Sinne nochmal vielen, vielen Dank, alles Gute und bis bald.